Grüß Gott und herzlich willkommen, liebe Zuhörer von Radio Horeb und Radio Maria in Südtirol. Ich freue mich, dass Sie jetzt mit dabei sind. Mein Name ist Peter Sonneborn. Heute Abend beschäftigen wir uns wieder mit Philosophie. Wir sind inmitten einer Reihe, die sich Einführung in die Philosophie nennt. Wir schauen uns also an, was macht diese Wissenschaft der Philosophie aus? Was sagt sie? Was hat sie für Unterdisziplinen? Was ist eigentlich die Problemstellung, dass es so eine Wissenschaft gibt, die uns manchmal ein wenig fern vorkommt? Dennoch, sie ist uns sehr nah und gerade uns, die wir doch zum größten Teil, glaube ich, unsere Zuhörer Christen sind. Unsere Theologie braucht die Philosophie. Sie braucht das menschliche Denken und sie nimmt damit genau das ernst, was Gott natürlicherweise in den Menschen hineingelegt hat. Seinen Verstand, seine Möglichkeit, die Wirklichkeit, die Wahrheit zu erkennen. Ich freue mich, dass ich auch heute Abend in dieser Reihe wieder unseren Referenten der ganzen Reihe begrüßen darf, Herrn Dr. Peter Egger aus Brixen in Südtirol. Grüß Gott, Herr Dr. Egger.
Grüß Gott, Herr Sonneborn.
Herr Dr. Egger, Sie haben nicht nur einen Doktortitel, Sie haben drei und das kommt uns zugute. Sie sind in Geschichte bewandert, in Theologie und in Philosophie, unser Thema heute. Sie haben viel Erfahrung im Schulwesen, auch das wird uns zugute kommen. Sie wissen, wie Sie Inhalte gut vermitteln können. Wir haben das in den ersten drei Folgen dieser Reihe schon erfahren dürfen. Sie haben uns ein bisschen erzählt, was die Bedeutung der Philosophie ist, was ihr Name bedeutet, was das eigentliche Objekt der Philosophie ist, womit sie sich beschäftigt. In den letzten beiden Sendungen haben Sie uns die einzelnen philosophischen Disziplinen ein wenig näher gebracht. Vielleicht könnte man das so ein bisschen vergleichen mit Musikepochen oder Literaturstilen, nehmen wir Klassik, Barock, Romantik und so weiter, natürlich auf einer ganz anderen Ebene, es geht um ganz andere Dinge. Vielleicht schauen wir nochmal zurück auf die letzte Sendung, Herr Dr. Egger. Könnten Sie so in ein paar Stichworten ein bisschen ins Gedächtnis rufen, worum es da ging?
Ja, das will ich gerne tun. Wenn Sie von den Disziplinen sprechen, möchte ich allerdings auch noch den Sport erwähnen, weil auch im Sport gibt es ja verschiedenste Disziplinen. Ich selber war früher mal in der Leichtathletik sehr engagiert und da kann ich mich erinnern, hat es verschiedene Disziplinen gegeben, vom 100-Meter-Lauf bis zum Stabhochspringen, Diskuswerfen und Speerwerfen. Das sind also verschiedene Bereiche in dieser wunderbaren Sportart der Leichtathletik. Und so etwas gibt es eben auch in der Philosophie. Da gibt es verschiedene Disziplinen, das heißt Bereiche, die sich mit den einzelnen Fragen beschäftigen. Und ich will hier nur noch einmal ganz kurz die wichtigsten Disziplinen aufzählen. Da geht es also zunächst einmal um die Disziplin der Erkenntnislehre, dass man sich die Frage stellt, wie kommt es eigentlich zu einer richtigen Erkenntnis? Dann gibt es die Disziplin der Metaphysik, wo man sich die Frage stellt, was steht denn eigentlich am Anfang? Da geht es um die sogenannten Erstursachen oder Prinzipien der Dinge. Dann gibt es eine weitere Disziplin, die Anthropologie, wo man sich fragt, was ist denn das Wesen des Menschen? Oder die Moralphilosophie, da geht es um die Frage nach dem richtigen Verhalten des Menschen. Weiters gibt es die Gesellschaftsphilosophie, die Rechtsphilosophie, die Wirtschaftsphilosophie, die Geschichtsphilosophie und dann auch die wunderbare Disziplin der Ästhetik, wo man sich fragt, was ist denn eigentlich Kunst? Und schließlich noch die Religionsphilosophie. Sie haben, liebe Hörerinnen und Hörer, aufgrund von diesen Stichworten sofort eine Vorstellung, um welche Fragen es in der Philosophie geht. Das sind also so die wichtigsten Disziplinen. Und über die haben wir schon ein bisschen gesprochen.
Ja, danke, Herr Dr. Egger. Jetzt haben wir es wieder präsent. Heute steigen wir in ein neues Kapitel ein. Sie werden uns etwas über philosophische Strömungen erzählen. Da sind wir jetzt schon gespannt. Jetzt, Herr Dr. Egger, freuen wir uns auf Ihren Vortrag.
Liebe Hörerinnen und Hörer, wir kommen also heute zu einem weiteren Schwerpunkt der Philosophie, und zwar zu den einzelnen philosophischen Strömungen. Bevor ich mit meinen Ausführungen beginne, möchte ich ein kleines Gebet sprechen, weil ich einfach davon überzeugt bin, dass es wichtig ist, den Geist Gottes anzurufen, wenn man in diese schwierigen Bereiche vorstößt. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes.
Amen. Amen.
Komm, Heiliger Geist, und erfülle die Herzen deiner Gläubigen und entzünde in ihnen das Feuer deiner Liebe. Sende aus deinen Geist, und alles wird neu geschaffen, und du wirst das Angesicht der Erde erneuern. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes.
Amen.
Liebe Hörerinnen und Hörer, wir haben also gehört, dass es verschiedene Bereiche gibt in der Philosophie, die auf verschiedene Fragestellungen zurückgehen. Heute wollen wir uns mit den philosophischen Strömungen beschäftigen. Bei den philosophischen Strömungen handelt es sich um verschiedene philosophische Systeme, die von verschiedenen Gesichtspunkten ausgehen. Sie können sich vorstellen, dass man zum Beispiel den Menschen aus verschiedenen Gesichtspunkten betrachten kann. Die Frage ist immer dieselbe: Was ist der Mensch? Aber die Antworten können sehr verschieden sein. Ein Idealist wird zum Beispiel ein anderes Menschenbild haben als ein Materialist. Und deswegen ist es für uns sehr, sehr wichtig, uns einmal die Frage zu stellen, welche verschiedenen Gesichtspunkte gibt es eigentlich, um eine Sache zu betrachten? Es kommt also nicht nur darauf an, über was wir sprechen, sondern es kommt auch darauf an, aus welchem Gesichtspunkt heraus wir eine Sache betrachten. Und aufgrund der Gesichtspunkte spricht man dann von verschiedenen Strömungen. Da kommt auch das Wort Weltanschauung herein. Die Welt ist immer dieselbe, aber wir können sie mit verschiedenen Augen anschauen. Wir können sie unter verschiedenen Gesichtspunkten betrachten. Und deswegen gibt es verschiedene Weltanschauungen. Die Welt als solche ist die gleiche. Aber die Betrachtung, die Art und Weise, wie wir sie sehen, führt eben zu verschiedenen Weltanschauungen. Und das ist interessant. Weil wenn wir heute mit jemandem über eine philosophische Frage sprechen, dann müssen wir uns immer wieder mal die Frage stellen, ja, mit welchen Augen, mit welcher Einstellung, mit welchen Erfahrungen betrachtet denn dieser Mensch die Welt? Und wenn wir seine Einstellung nicht kennen und seine Betrachtungsweise nicht ergründen, dann verstehen wir auch nicht, was er uns über eine Sache oder über die Welt sagt. Es kommt also darauf an, dass wir uns die Frage stellen, welche verschiedenen Strömungen gibt es und aus welchen verschiedenen Gesichtspunkten kann man die Welt, die Dinge, den Menschen, die Moral und was immer zur Philosophie gehört, betrachten. Beginnen wir zunächst einmal mit einer Strömung, die man als den Realismus bezeichnet. Der Realismus, das Wort kommt vom lateinischen Wort realitas, Wirklichkeit, geht bei seiner Betrachtung der Welt von der Realität aus. Er versucht also, die objektive Wirklichkeit zu erkennen. Er versucht, die Welt und den Menschen so zu erkennen, wie sie in Wirklichkeit sind. Der Realismus bemüht sich um eine Erkenntnis, die den realen Tatsachen entspricht. Und das ist auch gleich mal hinzuzufügen, die Sicht der Dinge hängt auch ab vom Typ des Menschen. Wir sagen oft von einem Menschen, das ist ein Realist. Der steht mit zwei Füßen auf dem Boden. Und meinen damit, das ist ein Mensch, der die Wirklichkeit nüchtern, sachlich sieht. Der hebt nicht ab, der ist kein Überflieger, der ist ein Mensch, der wirklich versucht, an die Wirklichkeit heranzukommen. Ein Realist. Dann gibt es eine zweite Strömung. Diese zweite Strömung bezeichnen wir als Idealismus. Der Idealismus, das Wort kommt vom griechischen Wort eidos, Idee, Begriff, geht bei seiner Betrachtung der Welt von bestimmten Ideen aus. Er versucht, die Welt auch nach bestimmten Ideen zu gestalten. Das Ergebnis dieser philosophischen Strömung ist oft nicht die reale und objektive Welt, sondern eine ideale und subjektive Welt. Es ist oft bemerkenswert, wenn man Menschen begegnet, die sehr schöpferisch sind, die viele Ideen haben, die sehen die Welt als eine Idee. Die sagen, ich habe eine Idee, wie man das machen könnte. Ich habe eine Idee, wie wir das gestalten könnten. Ich habe eine Idee, wie das funktionieren könnte. Sie sehen die Wirklichkeit als Idee und versuchen, die Wirklichkeit nach der Idee zu formen, nach der Idee zu bilden. Das sind oft ungemein dynamische Menschen, das sind schöpferische Menschen, die wollen etwas schaffen, was ihren Ideen und Idealen entspricht. Aber die Gefahr besteht bei diesen Menschen darin, dass sie sehr häufig mit der Idee über die Realität, über die Wirklichkeit hinausschießen. Und dass sie dann oft feststellen müssen, die Welt ist nicht so ideal, wie sie ist. Der Idealist ist also ein Mensch mit einer ungeheuren Dynamik. Der glaubt auch an das Gute, an das Machbare. Man spricht ja nicht umsonst vom Idealisten. Aber er erlebt oft manche Enttäuschungen, weil die Welt nicht so ist, wie er glaubt, dass sie eben sei. Und diese Menschen, die müssen oft in Kontakt treten mit einem Realisten und sich mit ihm besprechen und ihn fragen, wie er die Dinge sieht. Aber umgekehrt braucht auch der Realist Idealisten an seiner Seite, weil die bleiben nicht dort stehen, wo die Wirklichkeit sich gerade hin entwickelt hat, sondern die brechen auf. Und da gibt es oft eine sehr fruchtbare Zusammenarbeit zwischen Realisten und Idealisten. Und noch etwas wollen wir da gleich mal einfügen. Der Mensch entwickelt sich im Laufe seines Lebens auch oft von einer Strömung zur anderen. Der junge Mensch, der ist häufig noch ein Idealist. Er glaubt, dass er die Welt nach seinen Ideen neu gestalten kann. Und er glaubt an Veränderungen und seine Ideen, die sind oft revolutionär. Und dann wird er älter und stellt fest, dass sich oft nur ein kleiner Teil von diesen Ideen wirklich umsetzen lässt. Und so wird er im Lauf der Jahre und der Jahrzehnte vom unbändigen Idealisten mehr und mehr zum Realisten. Und man kann nur hoffen, dass er mit der Zeit nicht zum Skeptiker wird und überhaupt nicht mehr an eine Veränderbarkeit der Wirklichkeit glaubt. Also der Realist, der versucht, die Dinge zu erkennen, wie sie sind, der Idealist, der versucht, die Dinge nach seinen Ideen zu gestalten und der seine Ideen in die Wirklichkeit hineinlegt. Dann gibt es eine dritte Strömung. Bei dieser dritten Strömung handelt es sich um den Rationalismus. Das Wort Rationalismus kommt vom lateinischen Wort ratio und bedeutet Vernunft. Der Rationalismus geht bei seiner Betrachtung der Welt von der Vernunft aus. Er versucht, die Welt ausschließlich nach den Maßstäben der Vernunft zu beurteilen. Er lässt nur solche Erkenntnisse gelten, die sich mit der Vernunft begründen lassen. Der Rationalismus ist eine faszinierende Strömung, weil hier haben wir es häufig mit Menschen zu tun, die wirklich ihr ganzes Denken einsetzen, ihre Vernunft einsetzen und die wollen den Dingen auf den Grund gehen und sie möchten alles erklären und begründen. Hier sind oft viele gute Denker zu Hause und hier gibt es Menschen, die wirklich sagen, so, jetzt wollen wir mal schauen, ob es für diese Dinge, die wir hier sehen, auch eine Begründung gibt. Aber auch der Rationalismus hat so seine Gefahren und seine Versuchungen. Er glaubt unglaublich an die Vernunft. Jetzt müssen wir aber eines sagen. Die Vernunft ist nicht der einzige Zugang zur Wirklichkeit. Und wir dürfen nicht meinen, dass wir mit der Vernunft alles entschlüsseln können. Es gibt verschiedene Bereiche, die sind der Vernunft verschlossen. Es gibt den Bereich der Liebe, es gibt den Bereich der Kunst, es gibt aber auch den Bereich des Leidens und es gibt auch den Bereich der Verrücktheiten, wo man mit dem reinen rationalistischen Denken nicht mehr weiterkommt. Da braucht man dann das Herz, da braucht man dann das Gefühl, da braucht es oft eine Leidensfähigkeit, da braucht es oft Glauben. Da merkt man plötzlich, die Vernunft ist ein helles Licht, aber sie kommt nicht überall hin. Es gibt Dinge, die sind überrational. Und es gibt Dinge, die sind irrational. Und da kommt dann unser Rationalist oft recht ins Schwitzen. Und dann besteht auch manchmal die Gefahr, dass ein Rationalist sein Gefühlsleben ein bisschen verkümmern lässt. Es gibt oft so unheimlich gescheite Leute. Ich weiß nicht, ob Sie schon solchen Leuten begegnet sind. Also mir sind oft so ganz gescheite Leute, die faszinieren mich, aber gleichzeitig sind sie mir ein bisschen unheimlich. Ich fühle mich dann oft so ganz klein mit meinem schwachen Licht und denke mir, wie gescheit die sind. Aber dann stelle ich oft fest, dass das Herz bei denen unterentwickelt ist. Und dann denke ich mir, was nützt dir denn deine ganze Intelligenz und deine Gescheitheit, wenn dein Herz und dein Gefühl nicht entsprechend entwickelt ist? Also der Rationalist, um das auf den Punkt zu bringen, hat die Fähigkeit mit seiner Vernunft eine ganze Menge von Dingen zu erkennen und zu begründen. Und er setzt seine Intelligenz sehr intensiv ein. Aber er muss wissen, dass die Vernunft ihre Grenzen hat. Und er muss auch darauf achten, dass seine überentwickelte Vernunft nicht zu einer Vernachlässigung und zu einer Verkümmerung des Herzens und des Gefühls führt. Schauen wir uns noch eine vierte Strömung an. Die vierte Strömung, die wir kurz anführen wollen, ist der Empirismus. Das Wort Empirismus geht auf das griechische Wort Empeiria zurück und bedeutet Erfahrung. Der Empirismus geht bei seiner Betrachtung der Welt von der Erfahrung aus. Er versucht, die Welt aufgrund von bestimmten, konkreten Erfahrungen zu beurteilen. Er lässt oft nur solche Wahrheiten gelten, die durch die praktische Erfahrung bestätigt wird. Wir haben jetzt also hier mit einem Menschen zu tun oder mit einer Strömung zu tun, die nicht so sehr von der Theorie ausgeht und nicht so sehr von der Logik, sondern von der Praxis und von der Erfahrung. Das sind Menschen und auch Denker, die sagen, das hat sich in der Erfahrung bewährt, das haut hin, das funktioniert und deswegen ist es wahr. Die Empiristen sind eine sehr, sehr wertvolle Ergänzung zu den Rationalisten. Die Rationalisten sind die großen Theoretiker, die Logiker, die intelligenten Leute. Und die Empiristen sind sehr häufig Menschen, die von der Erfahrung herkommen. Das sind die Praktiker, die sagen, diese Theorie lässt sich verwirklichen und diese Theorie lässt sich in der Praxis nicht umsetzen. Und das ist oft manchmal auch in Firmen recht interessant. Da gibt es oft die studierten Theoretiker und dann gibt es die Handwerker und die Praktiker. Und die müssen oft miteinander ins Gespräch kommen, um gewisse Projekte durchführen zu können. Die Theoretiker liefern die Theorie und die ist sehr wichtig. Und die Techniker und die Handwerker, die sagen dann, was ist machbar und was ist nicht machbar. Also wir sehen, so wie der Realismus den Idealismus braucht, so braucht auch der Rationalismus den Empirismus. Der Rationalismus, der von der Vernunft ausgeht, und der Empirismus, der von der Erfahrung ausgeht. Damit Sie jetzt nicht meinen, dass eine einzige Strömung alles abdecken kann, darf ich Ihnen gleich sagen. Es braucht zu einem ausgewogenen Menschenbild, zu einem ausgewogenen Weltbild immer mehrere Strömungen. Man muss einmal die Rationalisten studieren, dann muss man die Empiristen studieren, dann muss man einmal hören, was sagen die Realisten, was sagen die Idealisten. Und aus all diesen verschiedenen Einsichten kann man dann eine tiefere Schau der Dinge gewinnen. Wir kommen noch vor unserer Musikpause zu einer fünften Strömung. Die fünfte Strömung ist die Aufklärung. Die Aufklärung geht bei ihrer Betrachtung der Welt von der aufgeklärten Vernunft aus. Sie will den Menschen durch die Vermittlung von Wissen aufklären, damit er lernt, selbstständig zu denken. Kant sagte mal, habe Mut, dich deines eigenen Verstandes zu bedienen. Und er versucht, den Menschen aus seiner Unmündigkeit herauszuholen und den Menschen zu einem mündigen und freien Wesen zu erziehen. Die Aufklärung ist gewissermaßen ein Rationalismus, der jetzt dem breiten Volk vermittelt wird. Der Rationalismus selber ist eine philosophische Strömung für geschulte Philosophen. Aber damit auch das Volk von diesen Erkenntnissen des Rationalismus profitieren kann, hat man versucht, den Rationalismus in einer Volksausgabe an das Volk zu vermitteln. Es war gewissermaßen eine Taschenbuchausgabe des Rationalismus in einer gut verständlichen Sprache, um auf diese Art und Weise die Erkenntnisse des Rationalismus, aber auch die Erkenntnisse des Empirismus an möglichst viele Menschen weiterzugeben. Man wollte mit Hilfe dieser Strömung die Menschen durch eine Hebung ihres Wissensstandes und einer Aktivierung ihrer Vernunft zu mündigen Menschen machen, und man wollte auf diese Art und Weise auch eine demokratische Gesellschaft aufbauen, an der möglichst viele Menschen mitwirken sollten. Fassen wir mal ganz kurz zusammen. Wir haben also jetzt fünf Strömungen kennengelernt. Zunächst einmal den Realismus, der von der Wirklichkeit ausgeht. Dann den Idealismus, dessen Maßstab die Ideen sind. Der Rationalismus, der die Welt mit Hilfe der Vernunft betrachtet. Der Empirismus, der von der Erfahrung ausgeht. Und schließlich die Aufklärung, die sich darum bemüht, dem breiten Volk mit Hilfe des Rationalismus und des Empirismus zu einer würdigen, mündigen Lebensgestaltung und zu einer demokratischen Entwicklung zu verhelfen.
Grundkurs Philosophie, eine Einführung in die Philosophie. Darüber sprechen wir heute Abend, liebe Zuhörer von Radio Horeb und Radio Maria in Südtirol. Wir sind bereits in der vierten Folge einer gleichnamigen Reihe mit unserem Referenten Dr. Peter Egger aus Brixen in Südtirol. Wir haben heute im ersten Teil seines Vortrags über philosophische Strömungen gehört und gehört, in was für Bereiche sich die Philosophie, in was für Denkarten, Spielarten sich die Philosophie im Laufe der Geschichte aufgeteilt hat. Wir hörten bereits vom Realismus, vom Idealismus, vom Rationalismus, vom Empirismus und zu guter Letzt bisher von der Aufklärung. Wir freuen uns jetzt auf einen zweiten Teil Ihres Vortrags, Herr Dr. Egger.
Liebe Hörerinnen und Hörer, wir wollen uns nun einer weiteren grundlegenden Strömung zuwenden, und zwar dem Materialismus. Der Materialismus, das Wort kommt vom lateinischen Wort materia und bedeutet Stoff. Der Materialismus geht bei seiner Betrachtung der Welt von der Materie aus. Er versucht, die Welt nur mit Hilfe der Materie zu erklären. Er vertritt den Standpunkt, dass auch der Geist nur ein Produkt der Materie sei. Hier haben wir es mit einer sehr bodenständigen philosophischen Strömung zu tun. Der Materialist ist auch in einem gewissen Sinn der Gegenpart des Idealisten. Wenn der Idealist von Ideen ausgeht und versucht, die Welt nach seinen Ideen zu gestalten, dann geht der Materialist von der Materie aus und betrachtet die ganze Welt als eine Entfaltung der Materie. Bei dieser Weltanschauung spielen auch die wirtschaftlichen Aspekte eine ganz große Rolle. Und deswegen spricht man oft von einem Menschen, der sich sehr stark auf das Wirtschaftliche konzentriert, dass er ein Materialist sei. Das Materialistische ist ein wichtiger Gegenpol zum idealistischen Aspekt des Lebens. Es braucht im Leben auch eine klare Sicht der materiellen Verhältnisse. Der Mensch ist ein Wesen, das auf Wirtschaft angewiesen ist. Er braucht materielle Dinge. Es geht hier um das Essen, es geht hier um das Wohnen, es geht hier um gewisse Gegenstände im alltäglichen Leben, es geht um das Geld. Der Mensch hat auch eine materielle Seite. Und es ist gut, dass auch dieses Denken und diese Sichtweise geschult wird, weil sie einfach für die Gestaltung des Lebens wichtig ist. Aber man muss beim Materialismus aufpassen, dass er die Sicht auf das Leben, auf den Menschen und auf die Welt nicht reduziert und einengt. Wenn ein Mensch nur mehr das Materielle sieht, dann übersieht er sehr leicht das Geistige, das Kulturelle, das Künstlerische, das Psychologische, das Tiefere des Menschen. Das ist die Gefahr. Die materialistische Sichtweise führt sehr leicht zu einer Einengung der gesamten Schau der Welt. Und deswegen muss sich der Materialist immer wieder darum bemühen, dass er nicht sich vom Materiellen so blenden lässt, dass er die höheren Stockwerke nicht mehr sieht. Das ist also die Gefahr. Aber wir wollen ganz deutlich sagen, auch die materielle oder materialistische Sichtweise hat ihre Bedeutung. Aber sie darf nicht einseitig werden, sonst führt sie sehr leicht zu einer Vergötzung des materiellen Lebens. Dann kommen wir zu einer weiteren Strömung, nämlich zum Positivismus. Das Wort Positivismus muss ein bisschen genauer erklärt werden. Mit dem Wort Positivismus ist nicht gemeint, dass etwas positiv oder negativ ist, sondern beim Positivismus geht es darum, dass mit dem lateinischen Wort positivus etwas zum Ausdruck gebracht wird, das gegeben ist, das tatsächlich ist. Das Positive ist das real Existierende, das tatsächlich Gegebene, die empirische materielle Wirklichkeit. Der Positivismus war eine Gegenbewegung zum Idealismus und hat darauf hingewiesen, dass der Idealismus sehr häufig abhebt und sich in reinen Spekulationen ergeht. Und da kommt nun diese Strömung und sagt, wir dürfen uns nicht im rein Abstrakten bewegen, wir dürfen nicht im rein Spekulativen zu Hause sein, sondern wir müssen unsere Kenntnisse wirklich auf die empirische Welt konzentrieren. Und so war der Positivismus, der von der Naturwissenschaft herkommt, eine Korrektur gegenüber gewissen Übersteigerungen des Idealismus. Er hat gewissermaßen diese Konstruktion in den Wolken heruntergeführt wieder auf die Welt und hat den Menschen auf das tatsächlich Gegebene, auf die empirische, materielle Wirklichkeit hingewiesen. Aber auch hier gibt es wieder ganz klar die Grenzen aufzuzeigen. Der Positivismus hat dann behauptet, dass es nur im Bereich der materiellen Wirklichkeit, im Bereich des Empirischen, Erkenntnisse gibt. Und dass alle diese Fragen, die über das Empirische hinausgehen, eigentlich Fragen sind, die man nicht stellen dürfte. Machen wir ein kleines Beispiel. Die Naturwissenschaft beschäftigt sich mit konkreten naturwissenschaftlichen Phänomenen. Sie betrachtet in der Physik, in der Chemie, in den verschiedenen Bereichen, Biologie und so weiter, betrachtet sie die Wirklichkeit und versucht sie mit Hilfe ihrer Methoden wissenschaftlich zu erforschen und zu erkennen. Der Positivismus sagt aber jetzt, alles das, was über diese Wissenschaften hinausgeht, ist reine Spekulation, ist ein reines abstraktes Ideengebäude und hat also kein reales Fundament. Um welche Fragen handelt es sich dabei? Da geht es zum Beispiel um die Frage, was ist der Sinn des Lebens? Wenn wir über den Sinn des Lebens nachdenken, dann müssen wir sagen, das ist nicht etwas Materielles. Das ist nicht etwas Positives. Das ist nicht eine empirische Realität. Die Sinnfrage ist etwas rein Geistiges. Oder wenn wir uns die Frage stellen, was ist denn eigentlich Gerechtigkeit? Natürlich kann man Gerechtigkeit auch ausdrücken in Form von bestimmten Geldbeträgen. Aber was Gerechtigkeit in sich ist, das lässt sich nicht reduzieren auf eine empirische, materielle Wirklichkeit. Das ist etwas Geistiges. Oder wenn wir uns die Frage stellen, was ist Liebe? Liebe ist nicht etwas Empirisches. Liebe ist im tiefsten etwas Geistiges. Und da sagt nun der Positivismus, dass alle diese Fragen sind sozusagen rein spekulativer Natur. Das sind reine Ideen. Das sind rein abstrakte Gedankengänge. Und da käme man nie auf ein konkretes, überprüfbares Ergebnis. Wir sehen, dass der Positivismus durch seine Betrachtungsweise, die sich auf die materielle, empirische Wirklichkeit konzentriert, die tieferen Fragen ausschließt. Da gibt es nur Naturwissenschaft, aber keine Geisteswissenschaft. Hier gilt höchstens noch eine gewisse Form der Logik, aber nicht mehr das Geistige als Geistiges. Und deswegen ist der Positivismus neben seinen großen Verdiensten im Bereich der Naturwissenschaft immer auch eine gewisse Versuchung gewesen, die tieferen Fragen der Philosophie auszuschließen. Kommen wir noch zu einer weiteren Strömung. Wir kommen zum Pragmatismus. Woher kommt das Wort Pragmatismus? Das Wort Pragmatismus leitet sich vom griechischen Wort Pragma ab. Pragma heißt auf Griechisch Zweck, Handlung. Und der Pragmatismus geht bei seiner Betrachtung der Welt von der Zweckmäßigkeit und von der Nützlichkeit aus. Er beurteilt die Welt und die Dinge nach ihrer Nützlichkeit. Auch diese Sichtweise hat ihre Bedeutung. Es ist notwendig, dass wir bei gewissen Dingen uns fragen, Ist das, was wir tun, zweckmäßig? Ist das, was wir tun, nützlich? Bringt das etwas? Es ist zum Beispiel bei einer Arbeit die Frage zu stellen, hat es einen Sinn, dass wir diese Arbeit machen? Die ist mit großen Mühen verbunden. Wir müssen uns einsetzen. Wir müssen Geld investieren. Und da ist jetzt die Frage, ist das, was wir tun, das, was wir wollen, ist das, was wir planen, ist das zweckmäßig? Ist das nützlich? Bringt das etwas? Vor allem im Bereich der Technik und auch im Bereich der Wirtschaft braucht es ein pragmatisches Denken. Aber auch in der Politik braucht es Pragmatiker. Das heißt Menschen, die sagen, was ist in der jetzigen Situation machbar? Es hat keinen Sinn, dass wir in gewissen politischen Situationen irgendwelche großen Pläne verwirklichen, wenn wir zu wenig Geld haben. Es hat keinen Sinn, wenn wir gewisse Projekte durchziehen und wir haben nicht die entsprechenden Wissenschaftler, die das erforschen können. Ich muss davon ausgehen, was ist machbar? Was ist in dieser Situation realisierbar? Was können wir in dieser Situation mit diesen Mitteln erreichen? Und eine solche Einstellung nennen wir eine pragmatische Einstellung. Das amerikanische Philosophieren ist zum Beispiel sehr stark vom Pragmatismus geprägt. Hier wird überlegt, was ist in dieser Situation zu tun? Was ist nützlich? Was bringt Vorteile? Der Pragmatismus ist also zur Lebensbewältigung eine sehr, sehr brauchbare Philosophie. Aber auch der Pragmatismus hat wiederum seine Grenzen. Sie verstehen, liebe Hörerinnen und Hörer, wenn ich immer wieder auf diese Grenzen hinweise, weil man einfach in der Philosophie auch lernen muss, dass jede Strömung ihre Vorteile und ihre Nachteile hat, ihre Licht- und ihre Schattenseiten. Und auf die möchte ich Sie gleich mal hinweisen, bevor wir so richtig einsteigen. Was ist denn nun beim Pragmatismus die Versuchung? Der Pragmatismus läuft manchmal Gefahr, dass er sich zu stark vom Zweckdenken und vom Nützlichkeitsdenken lenken lässt. Gibt es dann noch Raum für Dinge, die keinen Nutzen bringen? Gibt es da Raum für Dinge, die wirtschaftlich nicht vorteilhaft sind? Gibt es hier Raum für Kunst? Gibt es hier Raum für ein Geplauder? Gibt es hier Raum für Muse? Gibt es hier Raum für Mystik? Kann man einfach mal sagen, in den nächsten 2 Stunden gibt es einfach Stille. Ich könnte diese 2 Stunden nützen. Ich könnte was draus machen. Ich könnte meinen Garten umstechen. Ich könnte meine Schafe scheren, was weiß ich. Aber nein, die nächsten 2 Stunden sind einmal einfach der Stille gewidmet. Und da will ich einfach mal Ruhe haben und mich in irgendetwas Schönes vertiefen. Das bringt nichts. Das bringt keinen Vorteil. Vielleicht im seelischen Bereich ja. Aber es gehört auch zum Menschen. Und da hat der Pragmatiker oft nicht das Gespür, dass es oft zwecklose Dinge gibt, die auch sehr wichtig sind. Dass es ein Musikstück gibt, das jetzt keinen Vorteil hat, sondern ganz einfach das Schöne um des schönen Willen vermittelt. Hier müssen wir also ein bisschen aufpassen. Die nächste Strömung, die wir kurz streifen wollen, ist der sogenannte Skeptizismus. Diese Strömung leitet sich ab von dem griechischen Wort Skepsis und bedeutet, wenn man das ins Deutsche übersetzt, Untersuchung, kritische Prüfung. Der Skeptizismus geht bei seiner Betrachtung der Welt vom kritischen Zweifel aus. Er ist der Ansicht, dass sich der Mensch bei der Erkenntnis der Welt leicht täuschen kann und unterzieht daher jede Erkenntnis einer kritischen Prüfung. Wir können es ganz kurz so kommentieren. Eine gewisse Skepsis ist im Leben angebracht. Es braucht das kritische Überprüfen der Dinge, dass man sagt, kann dazu stimmen, wie das gesagt worden ist. Oder könnte da auch irgendein Irrtum dabei sein? Wir brauchen eine Skepsis, damit wir auch gewissen Täuschungen nicht einfach aufsitzen. Und es ist immer gut, wenn wir gewisse Dinge noch einmal kritisch überprüfen. Es gibt aber auch hier wieder die Grenze, dass der Mensch zum Skeptiker wird, der alles anzweifelt. Und der also nie zu einem gefestigten Glauben kommt, zu einer gefestigten Weltanschauung, der immer wieder von einem Zweifel hin und her gerissen wird. Man sollte bei der zunehmenden, beim Bau der eigenen Weltanschauung sehr sorgfältig auswählen, was man hineinnimmt in diesen Bau. Aber wenn dann einmal die Steine festgefügt sind, dann sollte man auch darauf vertrauen, dass dieses Fundament nun steht und hält. Eine weitere Strömung ist der Nihilismus. Dieses Wort, diese Strömung hat ihren Namen vom lateinischen Wort nihil. Und das bedeutet schlicht und einfach nichts. Der Nihilismus geht bei seiner Betrachtung der Welt vom Nichts aus. Er sagt nicht, dass es nichts gibt, aber er vertritt den Standpunkt, dass die ganze Welt keinen Sinn hat. Er betrachtet die ganze Welt und das Leben als nichtig und sinnlos. Der Mensch kommt aus dem Nichts, er verschwindet im Nichts. Die Welt kommt aus dem Nichts, sie verschwindet im Nichts. Was ist denn eigentlich die Welt, wenn wir von einem Nichts in das andere Nichts hinübergehen? Und hier gibt es in einem gewissen Sinn oft die bedrängendste Philosophie. Ist das Leben eine Wanderung in das Nichts? Vor allem, wenn wir über die Frage des Todes nachdenken, kommen uns auch diese nihilistischen Überlegungen. Wir leben einige Jahrzehnte, und dann ist die Endstation 2 Meter, 3 Meter unter der Erde. Gehen wir in ein Nichts? Fallen wir in ein Loch? Ist alles nur dunkel? Diese Fragen bewegen uns. Und oft ist dieses Gefühl des Nichts ein kräftiger Anstoß, mal über die Dinge nachzudenken. Oft fallen wir in ein Loch. Oft fallen wir in einen Abgrund und da stecken wir tief unten und uns umgibt eine unheimliche Dunkelheit. Ist das letztlich unser Leben? Und so ist es nichts, eine gigantische Herausforderung für uns. Und auch durch die Beschäftigung mit nihilistischen Philosophen kann man oft gereinigt hervorgehen. Allerdings muss man auf Folgendes sehr aufpassen. Man darf nicht das Nichts genießen. Es gibt oft Menschen, denen geht es gut, wenn es ihnen schlecht geht. Und wenn sie den Eindruck haben, sie können die ganze Welt verteufeln, dann fühlen sie sich am wohlsten. Also mit einer solchen Einstellung dürfen wir nicht an die Philosophie und nicht an das Leben herangehen. Wir sind Suchende. Aber immer in der Hoffnung, dass es Wahrheit und Licht gibt. Dann wenden wir uns noch dem Existenzialismus zu. Der Existenzialismus ist ein gewaltiger Aufbruch. Der Existenzialismus versucht nämlich, den Materialismus und den Positivismus zu überwinden. Der Existenzialismus sagt, der Mensch existiert. Was heißt denn das? Er steht aus der materiellen Wirklichkeit heraus. Er übersteigt das rein Materielle. Er übersteigt den Alltag. Der Mensch hat die Fähigkeit, über Essen und Trinken, über Kleidung und Materie und über diese Dinge hinauszublicken. Er existiert. Mit seinem Geist kann er das Alltägliche, das Materielle, das Banale, kann er übersteigen. Und dieses Hinausblicken über das Materielle, über das Positive, dieses Existieren, ermöglicht ihm, tiefere Fragen zu stellen. Und da geht es jetzt um diese Fragen, die uns vorher bewegt haben. Was ist denn eigentlich das Ziel meines Lebens? Was ist denn der Sinn meines Lebens? Was tue ich denn mit der Freiheit, die ich habe? Ich soll mich entscheiden. Nach was soll ich mich denn entscheiden? Welche Orientierungshilfen habe ich denn? Und dann merkt dieser Mensch, dass er oft allein und verlassen ist. Diese Existenz, dieses Hinausstehen in eine ungewisse Welt, in eine ungewisse Zukunft, das ist mit Angst verbunden, das ist mit Risiko verbunden. Und dieser Mensch spürt, wie dramatisch im Grunde genommen seine Existenz ist. Aber diese Situation ist auch eine Chance. Ich kann denken über meine Nasenspitze hinaus. Ich kann hinausdenken über den Alltag. Ich kann hinausdenken über das rein Materielle. Ich kann hinausdenken über den momentanen Zeitpunkt. Ich habe Zukunft. Ich habe Vergangenheit. Ich kann diesen Raum, ich kann diese Zeit übersteigen. Ich habe Möglichkeiten. Ich kann aus meinem Leben was machen. Die Freiheit ist unheimlich, aber gleichzeitig gibt es hier die Möglichkeit, dass ich mein Leben selbst in die Hand nehme. Was für wunderbare Chancen. Also die existenzialistische Sicht, die gibt den Menschen zurück. Und schließlich haben wir dann noch die Postmoderne. Ja, was heißt denn Postmoderne? Das hat nichts zu tun mit einem Postamt. Die Postmoderne kommt vom lateinischen Wort Post und vom Wort Moderne. Post heißt auf Lateinisch nach. Das ist die Epoche nach der Moderne. Verschiedene Denker haben den Eindruck, dass die Moderne zu Ende gegangen ist. Die großen Entwürfe der Neuzeit wurden umgesetzt. Sie haben jetzt verschiedene Strömungen gehört. Das hat man umgesetzt. Aber, sagen jetzt diese Denker der Postmoderne, alle diese Projekte haben im Grunde genommen nicht funktioniert. Und diese philosophischen Systeme, die wir aufgebaut haben, die sind heute nicht mehr imstande, die Probleme der modernen Welt zu lösen. Aber die postmodernen Denker wissen gar nicht, was diese neue Zeit eigentlich ausmacht. Der Ausdruck Postmoderne ist ein Verlegenheitsausdruck. Wir sagen das, was nach der Moderne kommt. Aber wir wissen noch nicht, was es ist und wie wir es bezeichnen könnten. Also wir sagen sozusagen das, was nach dem Mittelalter kommt, aber wir haben noch nicht den Ausdruck Neuzeit geprägt. Und so haben wir jetzt diesen Ausdruck geschaffen, Postmoderne, das, was nach der Moderne kommt, aber wir wissen eigentlich noch nicht, was diese Zeit nach der Moderne ausmacht. Da wird wahrscheinlich irgendwann einmal ein Denker kommen, der dann das mit einem treffenden Ausdruck bezeichnen wird. Aber die Postmoderne ist im Grunde genommen eine Philosophie, die jedem Einzelnen es überlässt, sich das Beste herauszuholen von den bisherigen Philosophien. Man sagt, jeder soll sein eigenes Leben gestalten nach seinem eigenen Gesichtspunkt. Hol dir das Beste heraus. Rosinenphilosophie. Jeder nimmt sich die Rosinen raus, die er findet. Und dann soll er sein Leben gestalten. Aber es ist in einem gewissen Sinn auch eine Philosophie des Rette sich, wer kann. Die verschiedenen Strömungen und Projekte der Moderne sind gescheitert. Und jetzt muss eben jeder versuchen, wie er selber weiterkommt. Also es geht im Grunde genommen um eine Individualisierung der Philosophie und um ein Cocktail nach persönlichem Gusto. So, jetzt haben wir es geschafft und haben damit jetzt verschiedene Strömungen besprochen. Ich fasse noch mal kurz zusammen. Wir haben also vom Realismus gesprochen, der von der Wirklichkeit ausgeht, vom Idealismus, der von den Ideen kommt, der Rationalismus, der die Vernunft in den Mittelpunkt stellt, der Empirismus, der die Erfahrung als Maßstab erwählt, die Aufklärung, die dann für das Volk sich einsetzt, der Materialismus, der die Materie zur Grundlage hat, der Positivismus, der von der empirischen Wirklichkeit ausgeht, der Pragmatismus, der an Zweck und Nützlichkeit denkt, der Skeptizismus, der an allem kritisch zweifelt, der Nihilismus, der sagt, das Leben und die Welt kommt aus dem Nichts und geht ins Nichts, und dann der Existenzialismus, das persönliche Leben, die Wiederentdeckung der tieferen Fragen und die Postmoderne, die Philosophie nach der Moderne. Damit wollen wir jetzt diese kurze Wanderung durch die Strömungen abschließen.
Herzlichen Dank, Herr Dr. Egger, für diese Wanderung, auf der Sie uns begleitet haben. Herr Dr. Egger, Sie haben in Ihrem Vortrag die philosophischen Strömungen mit menschlichen Charakteren verglichen und gesagt, na, das ist so wie. Nun ist eine Wissenschaft und eine wissenschaftliche Strömung immer noch ein bisschen was anderes. Der Blick auf den menschlichen Charakter hat ja gleichzeitig auch einen sehr alltäglichen und uns eingängigen Charakter. Wie weit geht denn diese Anlehnung? Nehmen wir das Beispiel, der Realist ist so und so, und deswegen können wir uns vorstellen, was die realistische Philosophie zu sagen hat.
Ja, da gibt es ja dieses berühmte Wort von Fichte, der einmal sagt, dass man aufgrund der Philosophie, die sich ein Mensch erwählt, auch feststellen kann, welche Art dieser Mensch sei. Sagen wir mal so, man kann wahrscheinlich den Menschen und seine Art, die Welt zu sehen, nie ganz von der strengen Wissenschaft trennen. Und wenn wir hier im Rahmen dieser Serie über Philosophie sprechen, dann wollen wir ja auch ganz bewusst dem Menschen diese Philosophie gewissermaßen eröffnen und ihm als Menschen zur Verfügung stellen. Gleichzeitig, damit wir jetzt hier auch der Wissenschaftlichkeit gerecht werden, wollen wir auch ganz klar sagen, dass alle diese philosophischen Strömungen ganz exakte Kriterien haben, nach denen sie ihre Weltanschauung aufbauen, und dass dann, wenn man mal die Prinzipien dieser Strömungen kennt, verfolgen kann, wie diese Prinzipien sich in den einzelnen Bereichen dieser philosophischen Strömung dann auch widerspiegeln.
Das heißt also, für uns eine sehr verständliche Annäherung, wenn wir hier über den menschlichen Charakter kommen, die genauen wissenschaftlichen Prinzipien dann für den Fachmann.
Es ist so, ich sehe das, wenn ich das mal ganz praktisch bringen darf, ich sehe das immer wieder bei meinen Schülern. Wenn wir eine Strömung besprechen, dann sage ich jetzt, gut, gehen wir mal davon aus, wir haben es hier mit dem Idealismus zu tun. Wie versucht nun der Idealismus, die Erkenntnis zu erklären? Und da gibt es dann ganz bestimmte Schwerpunkte, die die idealistische Erkenntnis also beschreiben. Dann kommen wir zum nächsten Punkt, dass wir sagen, gut, wir haben jetzt also hier diese Prinzipien kennengelernt. Wenn wir das jetzt anwenden, nehmen wir mal an auf die Moral. Wie wird jetzt eine solche idealistische Philosophie die Moral gestalten? Und da wird dann den Schülern bewusst, dass man mit Hilfe von bestimmten Prinzipien, in dem Fall von den Ideen, immer die einzelnen Bereiche in einer typischen Weise charakterisieren kann. Und das ist dann schon eine Hilfe, weil man dann mit Hilfe von ganz grundlegenden Prinzipien, von sogenannten Höchstwerten, wie man das in der Philosophie auch nennt, durchgehen kann, und der blickt mit der Zeit durch. Was hat jetzt die idealistische Weltanschauung im Bereich der Moral, der Wirtschaft und so weiter, bis in die Kunst und in die Religion hinein, was hat die für Gesichtspunkte? Und wenn da der junge Mensch das lernt und auch ein bisschen geschult wird, dann kann er auch Entwicklungen in der Gesellschaft, auch parteipolitische Entwicklungen, um das auch mal reinzubringen, auch künstlerische Entwicklungen, leichter erkennen und beurteilen.
Mhm. Herr Dr. Egger, Sie haben gesagt, jede dieser Strömungen hat so ihr Positives, ihr Negatives. Dennoch, wenn man da so zuhört, dann hat man doch den Eindruck, es geht letztlich dem Philosophen, der immer nach den Ursachen, nach den tieferen Dingen sucht, um eine Erklärung der Welt und der Wirklichkeit. Das heißt, es geht schon ziemlich ans Eingemachte, denn aus diesen Erklärungen heraus ergibt sich, wie Sie ja gesagt haben, etwa das Bild des Menschen? Wie verstehe ich ihn? Wie kann ich mit ihm umgehen? Kann man denn da wirklich mischen? Oder müssen wir irgendwie doch zu Kriterien kommen, dass wir sagen, diese oder jene Strömung in der Philosophie, die unter Umständen auch ein bisschen Schlagseite haben kann, trifft den Nagel doch am besten auf den Kopf?
Ja, ich bin Ihnen jetzt sehr dankbar, dass Sie diese Frage noch stellten. Also wenn man jetzt hier den Eindruck gewinnt, dass da zum Schluss ein Relativismus rauskommt, dann wäre das schlimm. Also es sollte nicht der Eindruck erweckt werden, dass jetzt gewissermaßen jede Strömung von ihrer Wertigkeit her gleich sei. Wir müssen auch ganz deutlich sagen, dass verschiedenste Strömungen auch oft zu Katastrophen geführt haben. Es gibt hier Folgendes zu sagen, dass aus christlicher Sicht gewisse Strömungen, die gewisse Dinge ausklammern, auch nicht als die eigentlichen Weltanschauungen für einen Christen gelten können. Machen wir ein kleines Beispiel. Wenn wir sagen, die Weltanschauung des Materialismus sei sozusagen eine Weltanschauung, die man einfach neutral bewerten könne, dann müssen wir aus christlicher Sicht sagen, nein. Der Materialismus hat gewisse Ansätze, wenn er davon ausgeht, dass man mit der Materie die ganze Welt erklären kann, dann wird man hier ganz deutlich sagen müssen, das geht aus christlicher Sicht nicht. Man wird darauf hinweisen, dass der Materialismus im Hinblick auf die Wirtschaft, auf die Bedeutung von gewissen materiellen Faktoren hinweist. Aber man wird ganz deutlich sagen müssen, für einen Christen ist der materielle Aspekt des Lebens ein untergeordneter Aspekt. Und von daher muss also der Christ versuchen, dass er seine Weltanschauung auf Ideen aufbaut, auf der Vernunft aufbaut, auf Werten aufbaut, die er dann mit dem Evangelium in Einklang bringt. Das heißt, für eine christliche Philosophie stellt sich dann immer wieder die Frage, inwieweit eine Strömung mit den Wahrheiten und den Wertvorstellungen des Evangeliums in Einklang zu bringen ist.
Herzlichen Dank für diese Erläuterung. Ein allerletztes, Herr Dr. Egger, weil wir gerade beim Thema sind. Ich weiß, diese Frage lässt sich jetzt nicht erschöpfend philosophisch behandeln, aber vielleicht darf ich Sie um eine Unterscheidung, gerade für unsere doch christlichen und vom Glauben geprägten Zuhörer, bitten. In der letzten Sendung hatten wir die Anfrage einer Hörerin oder eines Hörers, gibt es denn nun überhaupt objektive Wahrheit? Kann sie erkannt werden oder nicht? Das wird im Laufe der Sendungen mit Ihnen sicherlich noch auch philosophisch klarer werden. Aber was sagen Sie einem gläubigen Christen am Radiogerät?
Also wenn wir mal davon ausgehen, dass Paulus auch schon einmal diese Frage angeschnitten hat im Römerbrief, dass man mit der Vernunft die Welt und auch ihren Schöpfer erkennen kann, dann können wir aus christlicher Sicht sagen, die Wahrheit ist für uns erkennbar. Wir haben die Möglichkeit, aufgrund unserer Vernunft und auch aufgrund von anderen Kräften die Wahrheit zu erkennen. Die Frage ist jetzt die, welche Möglichkeiten bietet uns bei der Wahrheitssuche die Philosophie? Und da können wir sagen, die Philosophie bietet uns zwei Möglichkeiten. Sie untersucht einmal die Möglichkeiten der Sinneserkenntnis und versucht festzustellen, inwieweit die Erkenntnis durch die Sinne der Wirklichkeit entspricht und wo es hier Täuschungen gibt. Und die Philosophie untersucht dann auch die Erkenntnis durch die Vernunft und fragt sich, welche Möglichkeiten haben wir mit Hilfe der Logik, die Dinge vernunftmäßig zu erfassen. Wir können also davon ausgehen, dass die Philosophie zwei Instrumente zur Verfügung stellt, nämlich einmal eine kritische Sinneswahrnehmung und dann auch eine kritische Vernunfterkenntnis, und dass wir mit Hilfe von diesen zwei philosophischen Instrumenten doch auch die Möglichkeit haben, im Bereich des Glaubens viele Dinge auf ihre Wahrheit hin zu überprüfen und zu untermauern.
Danke sehr, das ist sicherlich mehr als genug für den Augenblick. alles Weitere in weiteren Folgen dieser Sendereihe Grundkurs Philosophie bzw. eine Einführung in die Philosophie mit Ihnen, Herr Dr. Egger. Ihnen, Herr Dr. Egger, einen ganz herzlichen Dank, vergelt's Gott, für die Zeit, die Sie für uns hatten. Wir freuen uns schon auf die nächste Sendung und ich darf Ihnen noch das Schlusswort dieser Sendung überlassen.
Ja, ich möchte sehr herzlich auch Ihnen danken, Herr Dr. Sonneborn. Wir wollten vielleicht noch uns kurz an Gott wenden und ihn bitten um sein Geleit. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Amen. O Gott, je mehr wir über das Leben nachdenken, umso mehr suchen wir auch nach dir. Und wir wissen, dass es einen gütigen Vatergott gibt, der unser Suchen kennt, der um unsere Schmerzen weiß und der uns auch entgegenkommt, wenn wir ihn darum bitten. So begleite du unser Suchen mit deiner Weisheit und mit deinem Licht und lass uns dich immer mehr finden, damit wir deine Größe erkennen, dass wir dich verehren und dich immer mehr lieben. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Amen.
Liebe Zuhörer, auch Ihnen herzlichen Dank fürs Dabeisein. Schön, dass Sie mitgemacht haben, diesen Weg mit unserem Referenten mitgegangen sind. Sie können aber auch gerne einen Mitschnitt bei unserem CD-Dienst bestellen unter der deutschen Telefon- bzw. Faxnummer 0700 7525 7520 0700 7525 7520 und ab morgen natürlich die heutige Sendung auch wieder auf unserem Podcast-Angebot auf www.horeb.org.